Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Sputtis Märchenstunde Reloaded hier auf guildnews.de. Nachdem wir in der letzten Folge zu dem Schluss gekommen sind, dass der Name Guild Wars tatsächlich von den Gildenkriegen zwischen Kryter, Ascalon und Orr kommt und nicht von dem PvP-Teil, können wir uns nun dem nächsten Kapitel widmen. Wir hatten die Geschichte vor Guild Wars 1 und starten jetzt mit Guild Wars 1 Prophecies. Prophecies war der Name des Grundteils und spielt demnach in der alten Welt Tyria, die wir aktuell in Guild Wars 2 auch erleben können. Und die Gildenkriege sind gerade vorüber. Wir sind im Jahr 1070. Das ist etwa 57 Jahre nach dem Start der Gildenkriege. Zwar gibt es keine kriegerischen Aktivitäten mehr zwischen den drei Fraktionen, aber es herrscht noch immer Misstrauen, Missgunst, Zweifel. Und genau das ist auch der Grund, oder das ist ein Punkt, der Ascalon später zum Verhängnis werden wird. Die ganze Bedrohung beginnt durch die Char, die sich in der neuen Heimat nördlich von Ascalon zwar relativ gut eingenistet haben, trotzdem aber auf dem Weg hinunter in ihre alte Heimatwelt, auf dem Weg nach Ascalon waren. Doch nicht nur Ascalon war das Ziel der Char, sondern auch Orr und Kryter. Beides erleben wir zwar nicht direkt in der Story, Orr ist aber ein Resultat. Da gibt es dieses legendäre oder dieses große Problem, dass Orr halt versenkt wurde durch den Wesir Kilbronn. Und auch bei den Krytanern hat man Spuren davon gesehen. Und zwar gibt es den Weißen Mantel und die Mursat nur durch die Angriffe der Char. Aber fangen wir das Ganze chronologisch an. Wir befinden uns im alten Ascalon. Es ist ruhig, es ist eine grüne Wiese, 2 Jahre bevor die eigentliche Geschichte spielt. Und wir erleben erste Angriffe der Char, die sich irgendwie bis zum Nordwall hinabstrecken. Der große Nordwall trennt große Teile Ascalons von den nördlichen Bereichen, die zwar auch besiedelt waren, aber etwas spärlicher. Der große Teil sammelte sich halt darunter, die Hauptstadt Rinn, die Nolani-Akademie, Fort Ranik, das alles befand sich so ein bisschen südlicher vom Nordwall. Und ja, die Char haben immer mehr versucht oder versuchen immer mehr, diesen Wall zu erstürmen. Das ist das Tutorial, da lernen wir das Spiel so ein bisschen kennen. Alles ist noch grün und schön. Der große Knall kommt dann 2 Jahre später, als die Char anfangen, den großen Nordwall zu beschießen. Mit Feuerbällen, riesigen Feuerbällen, das deutet halt schon auf die Flammenlegion hin, die ja damals beeinflusst durch die Titanen überhaupt die ganzen großen Kriege angezettelt hat. Diese riesenhaften Kristalle, das große Feuer, wie man es auch nannte, verwandelte das wunderschöne grüne Ascalon in eine troste Einöde. Und König Adelbern hätte darauf eigentlich reagieren müssen. Das war zumindest die Meinung seines Sohns Prinz Rurik. Der König allerdings ist das Ganze ein bisschen entspannter angegangen, hat sich sehr auf den Nordwall verlassen, hat alle Siedlungen nördlich räumen lassen und wollte das Ganze so ein bisschen aussitzen, beziehungsweise die Char dazu zwingen, an den großen Nordwall heranzutreten und von dort aus dann die Übermacht an dem Wall quasi zerschellen zu lassen. Wir merken relativ schnell, dass dies jedoch nicht so einfach funktioniert. Schon in der ersten Mission, der große Nordwall, entdecken wir eine riesige Char-Armee, die sich vor Ascalon versammelt. Und wir ziehen uns mit Prinz Rurik und einigen Ascaloniern zurück in das Fort Ranik. Fort Ranik, da ist dann die zweite Mission, wo die Char uns immer weiter zurückdrängen, wir zwar ein paar Nadelstiche gegen die Armee setzen konnten, prinzipiell aber ziemlich hoffnungslos wirken. Beim Rückzug werden verschiedene Ascalonier gefangen genommen, was Prinz Rurik nicht auf sich sitzen lassen möchte. Kurzerhand entschließen wir uns, mit einer kleinen Gruppierung loszuziehen, den Char eine Lektion zu erteilen und unsere alten askalonischen Freunde zu befreien. Und das gelingt sogar, wenn auch nur knapp. Und auf dem Weg finden wir das Mundstück des legendären Horns Sturmrufer. Sturmrufer befindet sich nahe der Nolani-Akademie, einem Ort, wo halt die ganzen Gelehrten von Ascalon lebten, und zeigt dabei Richtung Rinn. Und es ist, ja, man sagt, dass es magische Kräfte hat. Ja, und dementsprechend sollte das Ganze einen nicht nur moralischen Boost geben, sondern auch tatsächlich mit Magie zum Sieg verhelfen. Was auch später geklappt hat. Horn und die Funktion des Horns ähneln sich ein bisschen dem von, wie heißt es? Helm Hammerhand oder sowas aus Herr der Ringe, die zwei Türme, das Horn, das da geblasen wird. Sorgt auf jeden Fall für einen großen moralischen Boost und dementsprechend, und das erfahren wir gleich auch noch für einen weiteren Effekt, der sehr, sehr wichtig war für den Kampf gegen die Char. Denn wir machen uns nach der Mission Ruinen von Somia eben mit dem Mundstück vom Horn Sturmrufer auf den Weg zur Nolani-Akademie und stellen dabei fest, dass die große Stadt Rin bereits geplündert wurde von den Char. Und mit Hilfe der Magie von Sturmrufer können wir diese Stadt dann retten. Wir setzen das Mundstück an, blasen das Horn und das gibt halt diesen Moralschub. Gleichzeitig aber auch beschwört es Regen. Und Regen ist halt die stärkste Waffe gegen die Flammenlegion. Das ganze Brennen der Stadt und die ganzen Feuereffekte gehen halt verloren. Der Sieg ist jedoch nur von kurzer Dauer und für Prinz Ruhig steht fest, wir sollten gehen, flüchten, uns nach Kryta retten. König Adelbern ist von der ganzen Sache allerdings nicht überzeugt und möchte bis zum Abschluss in der Stadt Ascalon verharren. Daraufhin zieht Prinz Ruhig mit uns als Spielern und auch mit einem Teil des Volkes ab über die Zittergipfel Richtung Kryta. Da sind wir übrigens bei diesem Punkt, ne, noch immer Misstrauen zwischen Ascalon und Kryta. Vielleicht wäre Adelbern, wenn die Gildenkriege nicht gewesen wären, mit Rurik losgezogen, hätte Ascalon evakuiert. So, ja, ziehen wir mehr oder weniger alleine über die Zittergipfel. In den Zittergipfeln stellen wir schnell fest, dass das ganze Gebiet so ein bisschen dominiert wird von dem Krieg der Zwerge, und zwar Daedrimmor gegen Steingipfel. Der Steingipfel angeführt von Dagna Steinhaupt, die Daedrimmor-Zwerge angeführt von Jarlis Eisenhammer. Das sollte den Wiedergängern unter uns etwas sagen. Das ist die legendäre Zwergenform. Die Daedrimmor sind uns positiv eingestellt, geben uns Unterschlupf und mit ihnen zusammen probieren wir, den Borlispass zu überqueren und das Frosttor zu durchschreiten. Das Frosttor trennt quasi die Zittergipfel von Kryta. Der Steingipfel probiert uns allerdings permanent dabei zu behindern. In der finalen Mission muss dann zahlen wir als das Volk Ascalon einen hohen Preis. Wir verlieren Prinz Rurik durch die Hand von Dagna Steinhaupt und ziehen ohne ihn weiter in das Land Kryta. Das Land Kryta hat allerdings zwei große Probleme. Problem Nummer eins waren die Char. Und da gehen wir jetzt ganz, ganz tief in die Geschichte des Weißen Mantels. Und auf der anderen Seite haben sie das Problem Untote. Wir fangen mal bei den Char an. Die Char standen etwa ein Jahr bevor Ascalon oder bevor wir mit Rurik geflohen sind, bereits schon im Fokus oder standen bereits schon vor den Türen Krytas. Und dementsprechend musste sich dagegen verteidigt werden. Da gab es den sogenannten Weißen Mantel, der sich gebildet hat, der mit Hilfe von den Unsichtbaren, das sind die Mursaat, zukünftig die Aufgestiegenen, Exalted, die wir auch in Heart of Thorns treffen werden. Und eben diese Unsichtbaren haben dem Weißen Mantel Kraft gegeben. Wenn ihr euch genauer für die Geschichte des Weißen Mantels interessiert, empfehle ich euch unseren Lore-Beitrag dazu. Der erste Anführer von Saul D'Alessio, der erste Anführer des Weißen Mantels war Saul D'Alessio, der eben zuerst verbannt wurde aus dem Reich Kryta, dann jedoch eben mit Hilfe der Unsichtbaren in der Lage war, gegen die Char zu kämpfen. Dementsprechend ist er aufgestiegen. Der Weiße Mantel hat so ein bisschen die Kontrolle über Kryta an sich gerissen, und zwar mit eiserner Hand. Da gibt es dann noch die späteren Menschenopfer, die wir auch aufklären müssen in der Geschichte Krytas. Also der Weiße Mantel hat kurz vor unserer Ankunft eben diesen Aufstieg erlebt im Kampf gegen die Char. Und neben diesem Aufstieg gibt es halt ein weiteres Problem, und das sind die Untoten. Und zwar angeführt von dem sogenannten Untoten Lich. Dieser kämpfte schon eine Ewigkeit vor den Toren von Krytas, genauer gesagt kurz vor Löwenstein. Und zusammen mit dem weißen Mantel, oder eben weil wir die Untoten ein bisschen vom Tor verdrängt haben und dem weißen Mantel geholfen haben, bekommen wir Einlass in Löwenstein. Dort dürfen sich dann die Flüchtlinge etwas nördlich davon breit machen. Auch heute gibt es da noch, wie heißt es denn? Heißt es Neu-Askalon, die Stadt? Die gibt's immer noch in den Genderan-Feldern. Ist es Neu-Askalon? Es ist immer noch so ein kleines Dorf, das man auf jeden Fall besuchen kann und das regelmäßig von Zentauren attackiert wird. Und genau da machen sich die ehemaligen Flüchtlinge Askalons dann breit. Wir dürfen noch ein bisschen weiter gehen und ein bisschen mehr den weißen Mantel kennenlernen. Und zwar gibt es in der nächsten Mission, die Alessio-Küste, oder müssen wir in der nächsten Mission Beichtvater Dorian retten. Beichtvater Dorian ist zu unserem Zeitpunkt der Anführer des Weißen Mantels, hat Saudi Alessio nach seinem Verschwinden quasi abgelöst und wir sind diejenigen, die ihn retten und demnach natürlich ein bisschen höheres Ansehen beim Weißen Mantel uns verdienen und gleichzeitig finden wir das Zepter von Orr. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Geschichte. Das Zepter ist das letzte Artefakt von König Resa, dem König von Orr zu diesem Zeitpunkt. Und zwar in den richtigen Händen verleiht das Zepter große Macht über die Geschöpfe der Unterwelt. Also es verleiht große Macht, um über die Geschöpfe der Unterwelt zu gebieten. Unter anderem kann man also damit Titanen kontrollieren. Die großen, fiesen Wesen, die eigentlich schon lange von der Erde verbannt wurden, beziehungsweise sich nur noch vereinzelt auf der feurigen Inselkette befanden, trotzdem allerdings ja noch Einfluss hatten. Diese Titanen waren unter anderem daran schuld, dass die Flammenlegion so erstarkt ist. Ihr seht, das ist alles ganz eng verworren, diese Geschichte. Das Zepter von Orr, kleine Sidekick, wird aktuell oder wurde als letztes von Livia geführt. Und das Problem dabei ist, oder was heißt das Problem? Das Zepter von Orr verleiht die Macht, durch die man eventuell auch länger leben könnte. Es gibt so viele verrückte Ideen, dass Livia tatsächlich noch immer sieht, dass tatsächlich noch immer lebt und sich irgendwo mit dem Zepter von Orr aufhält. Wie bei den meisten großen Waffen gibt es auch ein Zwillingsstück, und zwar den Stab der Nebel, den man benutzen kann und der einen zwar etwas gegenteiligen Effekt hat, aber trotzdem eine sehr, sehr interessante Waffe ist. Wo der aktuell ist, weiß man nicht so genau. Man hat ihn kurzzeitig in Nightfall aufgehoben, um, glaube ich, giftigen Regen im Ödland oder sowas zu zerstören. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Es gab da irgendwas im Ödland, in Nightfall, wo man eben diesen Stab der Nebel verwendet hat. Auch hier gibt es wieder wilde Theorien, dass Evenya eventuell den Stab der Nebel hat und Livia das Zepter von Orr und beide nochmal wieder auftauchen könnten in Guild Wars 2, wenn es um Blutsteine und Co. geht. Aber das führt jetzt definitiv zu weit. Wir können ja mal so ein reines, wenn ihr möchtet, Spekulationsvideo nur, oder ja, ein kleines Lore-Video nur zu diesen, zu magischen Artefakten in Guild Wars machen. Ich denke mal, das wäre auch ganz interessant. Also, wir haben das Zepter von Orr, wir retten Beichtvater Dorian. So weit, so gut. Der weiße Mantel ist begeistert von unserem Auftreten und gibt uns immer mehr Rechte. Wir werden zu einem angesehenen Mitglied und wir sollen die Auserwählten finden. Das ist der nächste Teil und zwar in der Mission... Oh Gott, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo man denn diese Mission gestartet hat. Was Küste der Göttlichkeiten müsste sein? Es befindet sich... alles so im Bereich jetzt Götterfels. Das ist so der nächste Abschnitt, wenn ihr euch die Karte vorstellt. Wir starten rechts in Askalon, über die Zittergipfel, da wo jetzt Schneekuhlenhöhen sind ungefähr. Genderan-Felder haben wir jetzt gerade überstanden und jetzt gehen wir an Bethetun vorbei, hoch, so Richtung Götterfels. Das ist die Küste der Göttlichkeit. Dort bekommen wir das Auge von Yantir. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Ein Tetraeder mit einem Auge drin, so ein bisschen Illuminati-mäßig. Und das begleitet uns und stellt fest, welche Personen auserwählt sind. Auserwählte des weißen Mantels. Wir machen uns auf, finden verschiedene Auserwählte und bringen sie an den Rande des Maguma-Dschungels. Also so ungefähr auf Höhe von der Brisbane-Wildnis. Vielleicht ein bisschen nördlicher sogar noch von der Brisbane-Wildnis. Ja, im Maguma-Dschungel geht es dann weiter. Dort gibt es die glänzende Klinge. Kennt jeder als Eliteeinheit der Menschen aktuell, wobei nicht unbedingt nur Menschen, aber vor allem halt als Eliteeinheit der oder des Volkes Kryta, Götterfeld, so dieser ganze Bereich, da gibt es ja die glänzende Klinge. Und ihr Anführer ist Evenya. Über die haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Mit dabei ist unter anderem auch Livia. Oder schließt sie sich später der glänzenden Klinge an? Ne, Livia war, glaube ich, von Anfang an dabei, oder? Ja, sie war von Anfang an dabei, wir treffen sie aber noch nicht in Prophecies. So müsste es, glaube ich, gewesen sein. Also, wir erfahren vom Weißen Mantel, dass es da die glänzende Klinge gibt, die probiert, die Transporte der Auserwählten zu stoppen, immer wieder Angriffe gegen den Weißen Mantel führt und sowieso eine ganz gemeine, hinterhältige Organisation ist. In der nächsten Mission allerdings, oder in der ersten Mission, die Wildnis, stellen wir fest, dass die glänzende Klinge gar nicht so gemein ist, ja, in der direkten Konfrontation, als wir gegen sie kämpfen, wird uns klar gemacht, dass sie versuchen, die Auserwählten zu retten, statt sie zu töten. Wie genau das aussieht, kommen wir dann oder erfahren wir dann in der nächsten Mission. Und zwar bringt der weiße Mantel die übrig gebliebenen Auserwählten zum Blutstein. Ganz hoch im Nordwesten befindet sich der Blutstein. Und dort werden sie getötet, um eben den Unsichtbaren, den Mursat, geopfert zu werden. Wir probieren dazwischen zu grätschen und töten unter anderem Justitiar Habilon, ein recht hohes Tier beim Weißen Mantel, kommen allerdings zu spät, denn die ersten ja, Auserwählten wurden bereits auf dem Blutstein geopfert. Mit unserer Entdeckung und damit mit unserem Wechsel der Fraktionen von dem Weißen Mantel zu glänzende Klinge wird auch offiziell der Krieg erklärt. Und der weiße Mantel attackiert offen die glänzende Klinge und prangert diese auch in Kryta an, sodass sich das ist ein kleiner Krieg zwischen den beiden Fraktionen entwickelt. Die glänzende Klinge muss fliehen, entdeckt dabei allerdings ein magisches Portal zum alten Steinkreis von Denravi. Und diese Festung soll zukünftig genutzt werden von der glänzenden Klinge, um gegen den weißen Mantel vorzugehen. Der Steinkreis von den Ravi war ursprünglich mal ein heiliger Treffpunkt der Druiden von Maguma. Und der einzige Weg hinein führt durch das Steinkreistor. Doch dieses Steinkreistor war relativ schwer zu finden. Wir hatten Glück und haben es mehr oder weniger zufällig entdeckt und konnten den Ort für uns beanspruchen. Den Ravi kann man heute noch sehen in der Brisbane-Wildnis. Ich glaube, relativ im Süden. Müsste was zum Thema Denravi zu finden sein. Es geht das Gerücht um, dass es bei der glänzenden Klinge Verräter gibt, die dem weißen Mantel Informationen zuschustern. Wir finden später auch heraus, wer das ist. Vorher treffen wir aber Wesir Kilbronn. Wesir Kilbronn ist gleichzeitig, das wissen wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, der untote Lich und dementsprechend eigentlich unser Feind. Er verspricht uns aber Hilfe, wenn wir im Gegenzug das Zepter von Orr vom Weißen Mantel erbeuten und ihm übergeben. Ja, nach und nach, je mehr wir halt ja, quasi erledigen, je mehr Aufgaben wir lösen, desto enger zieht sich die Schlinge um die glänzende Klinge, bis wir dann herausfinden, dass ausgerechnet ein Mitglied des inneren Konzils, nämlich Markis, die glänzende Klinge verraten hat. Wir müssen flüchten, flüchten in die Kristallwüste. Die glänzende Klinge wird zerschlagen und Evenya, die Anführerin, wird gefangen genommen vom Weißen Mantel. Wesir Kilbronn besucht uns in der Kristallwüste oder kurz vor der Kristallwüste und gibt uns also wir fahren mit einem Schiff von Kryta Richtung Kristallwüste und gibt uns den Auftrag aufzusteigen. Nur der Aufstieg, so sagt der Wesir, gebe uns die Möglichkeit, dem weißen Mantel und vor allem den Unsichtbaren gegenüberzutreten. Bisher haben wir von dem Mursat noch nicht wirklich was gesehen, dass wir sie überhaupt sehen können. entsteht erst durch diesen Aufstieg. Und dazu müssen wir drei Aufgaben erledigen. Und zwar brauchen wir den Seekristall von der Elona-Spitze, um den Blick der Götter auf uns zu lenken. Wir müssen die Kontrolle über den Tempel des Aufstiegs gewinnen. Und wir müssen die Vergessenen besiegen, um uns als würdig zu erweisen. Wir werden dabei begleitet vom Geisterheld. Das ist Turai Ossa. Kennt ihr vielleicht auch noch aus der Lebendigen Welt Staffel 2. Auch da hat der Geisterheld seinen Auftritt. Und mit ihm zusammen erledigen wir halt diese drei Aufgaben. Müssen den Tempel des Aufstiegs zurückerobern. Zusammen mit ihm holen wir den Seekristall und wir kämpfen gegen die Vergessenen. Das ist sogar so eine kleine PvP-Mission. Hat ursprünglich mal so ein bisschen darauf vorbereitet, was dann als nächstes kommt. Nach diesen drei bestandenen Prüfungen müssen wir uns unserem Spiegelbild stellen. Einem Gegner, der exakt dieselben Fertigkeiten und dieselbe Rüstung hat wie wir selbst. Das war tatsächlich immer eine Herausforderung. Es gab so spezifische Builds, mit denen der NPC nicht umgehen konnte. Die hat man dann eingesetzt, um sein eigenes Ich zu bezwingen. Danach geht es in die Drachenhöhle, zu einer Audienz mit der Drachenprophetin Glind. Auch das habt ihr durchgemacht in Guild Wars 2, falls ihr Guild Wars 1 nie gespielt habt. Die Höhle glich so ein bisschen dem Event mit Marjorie und Kasmir und dieser berühmten Drachenhöhle, wo wir dann auch die Vision sehen, wie der Meister des Friedens das Drachenei von Glind mit sich nimmt. Wir kriegen eine Aufgabe kriegen Herausforderungen in Form von verschiedenen Facetten und ganz zum Ende können wir dann mit Glind über die Flammensucher-Prophezeiung sprechen. Ein ganz, ganz wichtiger Text oder ein ganz, ganz wichtiger Teil der Geschichte. Und zwar besagt, wieso gibt's im Guild Wiki keinen offiziellen Artikel zu der Flammensucher-Prophezeiung? Schade. Ah doch, hier unten. Ah, okay. Und zwar die Flammensucher-Prophezeiung besagt, dass derjenige, der das Zepter von Orr führt, die Titanen befehligen und mit ihrer Hilfe die Mursat zurückschlagen kann. Und dementsprechend glauben wir erstmal daran, dass wir das Zepter von Orr bekommen müssen, um eben gegen die Mursat zu gewinnen. Später stellt sich dann heraus, dass nicht wir der sogenannte Flammensucher sind, sondern Wesir Kilbronn, aka der untote Lich, der Flammensucher ist. Und er befehligt dann auch für eine kurze Zeit zumindest die Titanen, aber dazu kommen wir im entsprechenden Storyteil. Wir haben die Wüste durchkämmt, wir sind aufgestiegen, wir sind den Göttern aufgefallen, wir können die Mursat jetzt sehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir machen uns auf in die südlichen Zittergipfel, denn wir haben erfahren bei unserer Rückkehr, dass Evenja genau dort gefangen gehalten wird. Und die glänzende Klinge hat sich bereits in den südlichen Zittergipfeln breit gemacht. Die Mursat zeigen sich nun offen und wir kämpfen und kämpfen zusammen mit dem Weißen Mantel gegen Daedrimor, Zwerge und Steingipfel und natürlich auch gegen die glänzende Klinge und uns als Spieler. Die Zwerge sind gar nicht so glücklich mit diesem Zustand. Der Krieg Daedrimor gegen Steingipfel wird zwar nicht auf Eis gelegt, aber es gibt halt so viele Probleme und es brennt an allen Ecken und Enden, dass dieser Krieg gar nicht mehr im Vordergrund steht. Zusammen mit den Daedrimor-Zwergen retten wir dann aber Evenja und stellen dabei fest, dass die Mursat eine besondere Fertigkeit können, nämlich Spektralqual. Und Spektralqual funktioniert fast schon so ein bisschen wie die Qual, gegen die wir Qualresistenz im den Fraktalen brauchen. Denn die Fertigkeit fügt unheimlich viel Schaden über kurze Zeit zu und sorgt eigentlich für den Tod des Spielers und für das Scheitern der Mission. Daraufhin erfahren wir von den Zwergen, dass es ein uraltes Geschöpf gibt. Die Seherin spielt unter anderem bei unserem Lagos-Projekt eine Rolle. Und die Seherin sollte in der Lage sein, eine Gegenmaßnahme gegen diese Spektralqual zu entwickeln. Und tatsächlich gelingt uns das mit Hilfe der alten Seherin. Man erfährt von ihr, dass ihre Rasse schon ewig mit den Mursat verfeindet ist, sie jedoch nie besiegen konnte. Und sie imprägniert unsere Rüstung. Das ist der Punkt, um uns dann gegen die Mursat zu verteidigen. Weiter geht es in der Mission Feste Donnerkopf, denn das ist die ehemalige Hauptstadt der Daedrimor-Zwerge. Diese fällt dem Steingipfel in die Hände, die das Chaos ausgenutzt haben und sich die Hauptstadt einverleibt haben. Gemeinsam mit König Jarlis Eisenhammer geht es dann los. Wir probieren, die Steingipfel-Invasoren zu töten und treffen dabei auch auf Mursat. Und eben diese Mursat töten vor unseren Augen Dagnar Steinhaupt. Oder? Oder töten wir Dagnar Steinhaupt? Oh, da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ob wir Dagnar? Ich glaube, wir töten. Doch, erst töten wir Dagnar Steinhaupt, dann kommen die Mursat. Unter anderem treffen wir da auch auf Beichtvater Dorian, den wir ebenfalls besiegen und den weißen Mantel erstmal in die Flucht schlagen. Mit einem Siegesgefühl im Herzen erscheint uns dann Wesir Kilbronn und sagt, dass der Kampf noch lange nicht vorüber sei, sondern wir zur feurigen Inselkette gehen müssten, um dort die einzige Waffe zu holen, die Mursat endgültig vernichten würde. Für uns immer noch die Titanen. Allerdings stellen wir schnell fest, dass wir verraten werden. Und zwar müssen wir hinter das Tor von Komali schreiten. Dort befindet sich die Geheimwaffe, von der es heißt, sie sei mächtig genug, die Mursat zu vernichten. Wir haben ein paar Zwerge mit dabei und mit Hilfe der Zwerge überwinden wir die erste Verteidigung der Mursat und erreichen den Vulkan Abadons Maul. Und beim Durchbrechen des Tors von Komali, das sich eben genau dahinter oder nahe des Vulkans befindet, stellen wir fest, dass wir betrogen wurden. Und zwar setzt das Tor die Titanen frei, die allerdings nicht nur die Mursat besiegen, sondern tatsächlich alles, was ihnen in den Weg kommt. Sie töten Mensch, Tier, Char, Zwerg. Es ist ihnen total egal, was dagegen sie kämpft. Und Wesir Kilbronn, der zu diesem Zeitpunkt das Zepter von Orr hält, entpuppt sich als böser Lich, der eben genau diese Kreaturen kontrollieren kann. Die Mursat sind aus dem Weg geräumt und die Titanen unter seiner Kontrolle. Und das Ziel vom Lich oder vom Wesir Kilbronn ist es halt nun, ganz Tyria zu unterwerfen. Ganz schlimm bei dieser Mission ist tatsächlich die Tatsache, dass wir auf eine Kopie von Prinz Rurik treffen, und zwar eine bösartige Kopie von Prinz Rurik, die uns erstellt wird vom untoten Lich. Und das ist halt ganz schlimm. Ja? Er kontrolliert den toten Prinz Rurik und setzt ihn gegen uns ein. Am Ende sagt Prinz Rurik dabei sogar, bitte tötet mich, damit dieser ganze Schmerz aufhört. Und das gelingt uns ebenso. In der letzten finalen Mission besiegen wir Wesir Kilbronn und schließen das Tor von Komali endgültig. Ja, wir haben zwar das Tor geschlossen, trotzdem sind viele Titanen damals entflohen und machten sich über Tyria breit. Da gab es dann noch diese legendären Titanen-Quests, bei denen man die Gruppen von Titanen aufsuchen und zerschlagen soll. Das ist so ein bisschen quasi der Epilog der Geschichte. Der große Kern steht jetzt allerdings. Das Versenken von Orr kam in der Geschichte gar nicht so vor, findet allerdings zwischen dem Tutorial 2 Jahre vorher und dem zerstörten Ascalon und unserem Start des Spiels statt. Und zwar sind die Char an Ascalon vorbei, weiter in den Süden vorgedrungen. Und da hat der berühmte Wesir Kilbronn, sollte euch jetzt inzwischen was sagen, eine uralte Schriftrolle vorgelesen. Und diese Schriftrolle wurde von Abaddon dort platziert, der in der großen Guild Wars Geschichte noch viele Rollen einnehmen wird. Und es hieß, dass mit dieser Schriftrolle die Char besiegt werden können. Was Wesir Kilbronn dabei nicht wusste, ist, dass diese Schriftrolle und der Zauber, der darin enthalten war, auch ganz Orr versenkt. Das heißt, nachdem die Char es geschafft hatten, nach Orr vorzudringen, las Wesir Kilbronn in seinem Turm eben diesen Zauber vor oder wandte diesen Zauber an und versenkte dabei die Insel Orr. Und die Char, die sich da befanden, wurden mit versenkt, also besiegt tatsächlich. Allerdings auch das komplette menschliche Volk oder die menschliche Gilde Orr. Und dieser Wesir Kilbronn war es dann auch, der später als untoter Lich zurückgekommen ist und versucht hat, die Kontrolle über Tyria zu übernehmen. Auch hier wieder gelenkt und gesteuert vom Gott Abaddon. Für die, die sich jetzt fragen, wer zur Hölle ist der Gott Abaddon? Dazu kommen wir vor allem im Nightfall-Teil. Es sei nur so viel dazu gesagt, er hat die Rolle, die Cormyr aktuell spielt in unserer Geschichte. Denn Cormyr ersetzt Abaddon als Gott der Weisheit und Geheimnisse. Ist das so? Ich muss gerade noch mal gucken. Abaddon, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, ist der Gott der Gott des Wissens. Ja, Weisheit, Wissen. Und was ist Cormyr für uns jetzt? Cormyr, Gott, GW 2. Das hätte ich mir vielleicht auch vorher raussuchen können. Des Geistes und der Wahrheit. Wahrheit, okay. Also der Geist, der Gott des Wissens wird durch den Gott der Wahrheit ersetzt. Ja, also zur Geschichte von Abaddon kommen wir auf jeden Fall noch. Das ist Nightfall-Teil. Als nächstes folgt tatsächlich erstmal Factions. Ihr seht schon, Spuddys Märchenstunde Reloaded geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, die Geschichte von Guild Wars 1 Prophecies in 14 Minuten abgehandelt. Diesmal sind es ja weit über eine halbe Stunde geworden. Ich vermute auch, dass Factions und Nightfall nicht viel kürzer werden. Danach haben wir noch die Übergangsgeschichte zwischen Guild Wars 1 und Guild Wars 2 mit Krieg in Kryta, mit dem, was in Elona passiert, mit dem, was in Kanta passiert. Auch das ist ein sehr, sehr spannender Teil. Das wird dann logischerweise Teil 5. Und ab Teil 6 kommen wir dann tatsächlich zur Guild Wars 2 Geschichte, wo wir dann erstmal die Personal Story durchsprechen. Teil 7 kümmert sich dann um Lebendige Welt Staffel 1, Teil 8 um Lebendige Welt Staffel 2. Und ab dann greifen wir spezifische Themen auf. Götter, Drachen, all das, was wir halt auch schon nebenbei so ein bisschen in den Lore am Sonntag Artikeln behandeln wir dann ebenfalls nochmal hier in Spuddys Märchenstunde. Wenn es euch gefallen hat, ganz, ganz wichtig, gebt einen Like, abonniert den Kanal, denn wir haben einen Großteil von Videozuschauern, gerade bei Spuddys Märchenstunde, die nicht den Kanal abonniert haben, ich weiß nicht wieso, und guckt, dass das ganze Projekt noch größer wird. Es ist ein aufwendiges Projekt und die Viewerzahlen sind zwar nicht schlecht, rund um 900, aber da geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Also dann, bis zur nächsten Ausgabe.